Radl Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcast.
Herzlich willkommen zum Rabe Info vom Mittwoch, den 16. November. Das sind unsere heutigen Themen. Eine weitere Niederlage für den digitalen Datenschutz. Das Bundesverwaltungsgericht weist Klage gegen Vorratsdatenspeicherung ab. Dann, wer lobbyiert, soll das öffentlich machen. Die Schweizer Bevölkerung will mehr Transparenz bei der Politikfinanzierung. Und in den Kohleabbaugebieten Mexikos regieren Drogenkartelle, korrupte Politiker und verantwortungslose Minenkonzerne. Und mittendrin kämpfen Frauen für die Rechte der Minenarbeiter. Am Mikrofon durch die Sendung begleitet sie Katrin Hiss.
Rabe Info.
Wir kommen zu den aktuellen Meldungen des Tages, heute von und mit Lydia Huckebrink.
Mit der Wahl Donald Trumps zum neuen US-Präsidenten könnten weltpolitisch die Karten neu gemischt werden. Der ukrainische Präsident Petro Poroschenko fordert die künftige US-Führung zum Beistand im Konflikt seines Landes mit Russland auf. Die Ukraine brauche eine entschlossene Unterstützung gegen die russische Aggression, sagte Poroschenko in einem gestrigen Telefonat mit Donald Trump wörtlich. Bislang ist unklar, wie sich die USA unter Präsident Trump im Ukraine-Konflikt verhalten wird. Die Annexion der ukrainischen Halbinsel Krim durch Russland hat die Beziehungen zwischen Russland und der USA stark belastet. Donald Trump hatte jedoch bereits mehrfach angedeutet, die Beziehungen zwischen beiden Ländern verbessern zu wollen. Bereits am Montag hatte auch der russische Präsident Wladimir Putin dem künftigen US-Präsidenten einen partnerschaftlichen Dialog angeboten. Auch der syrische Machthaber Bashar al-Assad buhlt um die Partnerschaft des künftigen US-Präsidenten. Assad erklärte gestern in einem Fernsehinterview, Syrien würde zusammen mit Russland und dem Iran ein natürlicher Verbündeter für Trump im Kampf gegen den Terrorismus sein. Eine Unterstützung Assads durch die USA wäre eine radikale Abkehr vom Kurs der jetzigen Regierung. Barack Obama hat sich für ein Ende von Assads Herrschaft eingesetzt. Ursula Wies macht sich für das Ausländerstimmrecht stark. Sollte die SP-Politikerin am 27. November die Wahl zur Berner Stadtpräsidentin gewinnen, möchte sie Ausländerinnen und Ausländern die symbolische Abstimmung auf Gemeindeebene ermöglichen. Das berichtete die Zeitung Der Bund. Das konsultative Stimmrecht hätte zwar keine Auswirkung auf das Wahlergebnis. Es würde den vielen Nicht-Wahlberechtigten jedoch eine Stimme geben und politisch integrieren, argumentiert Wies. Ein effektives Ausländerstimmrecht lässt das kantonale Recht bislang nicht zu. Integrationsbeauftragte und Wissenschaftlerinnen begrüßen den Kompromissvorschlag, kritisieren ihn jedoch auch als zynisch, wenn Integration verlangt werde, ohne Mitbestimmung zu ermöglichen. Auch die noch leerstehenden Gebäude des Zieglerspitals sollen zwischengenutzt werden. Dies kündigt der FDP-Gemeinderat Alexandre Schmidt in der Berner Zeitung an. In einem Teil des Bettenhochhauses befindet sich bereits ein Bundesasylzentrum. In den anderen Arealen werden ein Hostel mit bis zu 110 Betten sowie Ateliers für Kunstschaffende entstehen. Auch eine Einrichtung für betreutes Wohnen ist geplant. Gemeinderat Schmidt erklärte, man möchte Tourismus, Kultur und Soziales miteinander verbinden. Langfristig soll auf dem Areal des Zieglerspitals ein neues Wohnquartier entstehen. Zum Wetter. Der heutige Mittwoch bleibt bewölkt. Am Abend gibt es Regen. Die Temperaturen liegen bei 8 Grad. Der Donnerstag beginnt verregnet, am Vormittag ist es aber trocken und später lässt sich sogar die Sonne blicken bei Temperaturen bis zu 10 Grad. Der Freitag sieht ähnlich aus, der Tag beginnt sonnig und endet im Regen, Temperaturen knapp über 10 Grad.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Theoretisch gibt es jemanden, der weiß, wann ihr wo eingekauft habt, mit wem ihr über WhatsApp chattet und wie lange ihr letzte Woche spazieren gegangen seid. Was klingt wie eine Stalker-Geschichte, ist Realität dank der Vorratsdatenspeicherung. Der Schweizer Staat hat Zugriff auf all diese Daten dank des Bundesgesetzes zur Überwachung des Post- und Fernmeldeverkehrs BÜPF. Nach dem Scheitern des Referendums gegen das BÜPF müssen GegnerInnen der Vorratsdatenspeicherung nun eine weitere Niederlage hinnehmen. Letzte Woche hat das Bundesverwaltungsgericht eine Beschwerde von 6 Menschen aus dem Umfeld der Digitalen Gesellschaft Schweiz abgewiesen. Ich habe beim Aktivisten Hernani Marquez nachgefragt, was denn genau Inhalt sei dieser Vorratsdatenspeicherung.
Mit Vorratsdatenspeicherung ist gemeint, dass Daten über längere Zeit von allen Menschen der Bevölkerung gespeichert werden, nicht nur von Einzelnen, die vielleicht in eine Straftat involviert sein könnten. Und dazu gehören dann halt Daten wie Telefonnummer, welche Webseite man abgerufen hat, wo man sich aufgehalten hat, solche Daten. Also sei es vergleichbar, wenn man es bildlich haben will, mit wenn man überall Kameras und Mikrofone hätte vielleicht und andere Sensoren und man quasi die ganze Zeit festhalten würde, wer mit wem spricht, wie lange und an welchem Ort.
Sie haben zusammen mit einer Gruppe von 5 Menschen gegen diese Vorratsdatenspeicherung Beschwerde eingereicht beim Bundesverwaltungsgericht. Sie forderten, dass über sie selbst keine Daten gespeichert werden dürfen. Inwiefern hätte denn dieses auf 6 Leute beschränkte Urteil helfen sollen beim Kampf um Datenschutz? Wollten Sie einen Präzedenzfall schaffen?
Also der Punkt ist, dass in der Schweiz kein Verfassungsgericht in dem Sinne existiert wie in Deutschland, wo es ja auch Beschwerde gegen Vorratsdatenspeicherung gab. Also muss man das wie individuell einklagen und somit dann versuchen, da so einen Fall zu setzen, dass es einfach nicht geht. Und auf so einen Fall könnten sich dann, also im Sinne von eines Präzedenzfalls, ja, könnten sich dann auch andere Leute darauf berufen. Und wenn das ganz viele Leute machen, das wäre dann die Hoffnung, dann müsste man das Gesetz eigentlich anpassen.
Sie haben es bereits angesprochen, auf europäischer Ebene sieht die Situation ganz anders aus. Vor 2 Jahren hatte der Europäische Gerichtshof die Vorratsdatenspeicherung mit Verweis auf die Menschenrechte für unzulässig erklärt. Das Bundesverwaltungsgericht in der Schweiz hingegen hält mit dem Abweisen von ihrer Beschwerde das Sammeln der Daten weiterhin für zulässig. Hernani Marquez, Sie sind Aktivist vom Chaos Computer Club Schweiz. Was denken Sie, warum geht die Schweiz, wenn es um digitalen Datenschutz geht, einen dermaßen anderen Weg als Europa?
Ja, also so wie wir das Urteil bis jetzt verstanden haben, wir hatten noch nicht Zeit, das alles im Detail anzuschauen, wird einfach festgehalten, es gibt eine gesetzliche Grundlage dafür. Das ist das Bundesgesetz betreffend die Überwachung des Post- und Fernmeldeverkehrs BÜPF. Und auf weitere Aspekte, wie das es irgendwie alle betrifft oder auch nur schon, dass es überhaupt wirksam sein könnte, wirklich etwas damit in dem Bereich Strafverfolgung zu machen, wird da ich, soweit ich das jetzt sehen konnte, nicht sehr genau eingegangen.
Juristinnen und Juristen sagen zwar, dass die Vorratsdatenspeicherung kaum helfen wird, um zum Beispiel Terroranschläge zu verhindern, weil sie kann ja nicht voraussehen, was wo passieren wird. Jedoch argumentieren sie immer wieder, dass die Vorratsdatenspeicherung helfen soll bei der Aufklärung von bereits begangenen Verbrechen. Das klingt eigentlich sehr plausibel. Sie haben ja ganz am Anfang erklärt, was alles nachverfolgt werden kann. Denken Sie also nicht, dass das Sammeln von Daten gerechtfertigt ist?
Das Problem ist, es kann schon sein, dass wenn man eine Rasterfahndung, das ist ja das, was man damit macht, in dem Sinne durchführt, also quasi schaut, wer war alles mit einem Handy an einem Ort, dass der Täter drunter sein kann. Das stellen wir gar nicht in Frage. Das Problem ist, es werden einfach alle Leute verdächtigt, die zu dem Zeitpunkt auch da waren. Also werden einfach bis zu zehntausende Leute verdächtigt, etwas getan zu haben, das sie gar nicht getan haben letztendlich. Und das ist auch das, was wir versucht haben zu argumentieren, dass es quasi zu einer Umkehr der Unschuldsvermutung kommt. Also anstatt, dass der Staat einem Individuum oder einer Gruppe von Individuen nachweisen muss, dass da was gelaufen sein könnte, müssen sich dann ein Haufen Unschuldiger erklären, weshalb sie nichts getan haben. Und das, finden wir, geht in einem Rechtsstaat wie der Schweiz eigentlich nicht.
Das Referendum gegen das BÜPF ist im Sommer gescheitert. Die Vorratsdatenspeicherung wird deshalb ausgedehnt werden. Im September dann wurde das neue Nachrichtendienstgesetz angenommen. Jetzt erleben Sie mit dem Entscheid des Bundesverwaltungsgerichts eine weitere Niederlage. Was wird Ihr weiteres Vorgehen sein? Planen Sie, das Urteil weiterzuziehen?
Das wird im größeren Kreis der digitalen Gesellschaft entschieden werden müssen. Wir werden jetzt analysieren, was da genau für Punkte drin sind. Aber wir haben jetzt schon festgestellt, dass halt nicht darauf eingegangen wird, dass einfach Daten von allen erhoben werden, also und dass es als ein Problem zu sehen ist, dass einfach Daten von allen erhoben wird, also alleine bei so einem Punkt, der quasi Verhältnismäßigkeit ja, mit Füßen tritt sozusagen, kann man sicher noch versuchen, das weiterzuziehen und wir werden das auf jeden Fall unterstützen. Es geht eigentlich nicht an, dass man von allen Bürgern zu jeder Zeit feststellen kann, wer macht irgendwie etwas. Es wird ja im physischen Raum, was man ja analog mit dem Briefverkehr anschauen könnte, ja auch nicht gemacht. Es wird auch nicht jeder Brief geöffnet, geschaut, ob da Stichworte reinkommen. Es wird nicht jedes Gespräch im Garten, im Wald aufgezeichnet oder der Standort zumindest festgestellt, um zu schauen, wo die Leute sind. Das wird einfach alles nur gemacht, weil es technisch möglich ist und finanziell gerade noch verkraftbar. Aber eigentlich gelten im Internet, weil das ja auch Teil unseres realen Lebens geworden ist, ob man will oder nicht, sollten da genau die gleichen Rechte gelten wie sonst überall. Also das läuft ja mittlerweile ineinander über. Also hier eine Trennung vorzunehmen im Sinne von im Internet gelten keine Grundrechte, hingegen im physischen Raum schon, ist ein bisschen eine sehr eigenartige Art, Recht und Ordnung zu betrachten.
Sagt Herr Nani Marquez, Aktivist des Chaos Computer Club Schweiz.
Rabe Info.
Korruption macht den SchweizerInnen kaum Kopfzerbrechen. Das zeigt der aktuelle Global Corruption Barometer, der die Wahrnehmung von Korruption in 42 Ländern vergleicht, in Europa und Zentralasien. Die Schweiz erhält einmal mehr gute Noten, obwohl auch hierzulande über die Hälfte der Befragten überzeugt ist, dass gewisse PolitikerInnen, Behördenvertreter und vor allem Geschäftsleute in Korruption verwickelt sind. Über die Hälfte und trotzdem schneiden wir international gut ab? Spricht das jetzt wirklich für die Schweiz? Grundsätzlich ja, aber, meint Martin Hilti, Geschäftsführer von Transparency International Schweiz gegenüber Wilmaral.
Vergessen wir aber nicht, in diesem Ländervergleich befinden sich auch Länder wie Russland, Serbien oder die Ukraine. Es wäre also höchst beunruhigend, wenn die Schweiz im Vergleich nicht gut abschneiden würde. Dann ist noch ein zweiteres wichtig, wenn wir jetzt etwas genauer hinsehen, knapp 40% der Befragten sind der Meinung, Schweizer Regierung und Spitzenbeamte seien teilweise in Korruption involviert. Also, wir stehen im internationalen Vergleich zwar gut da, auch wir haben aber noch zu tun und können noch einiges verbessern.
Es wurde auch gefragt, ob die Leute der Meinung sind, dass Leute mit viel Geld einen starken Einfluss auf die Politik haben. Dort stimmt eine große Mehrzahl zu. Inwiefern deckt sich jetzt das mit den Einschätzungen von Transparency International?
Das deckt sich durchaus. Wir fordern seit Jahren eine gesetzliche Regelung der Politikfinanzierung und des Lobbying. Diese repräsentative Bevölkerungsumfrage, die zeigt nun, dass 2/3 der Befragten der Meinung sind, vermögende Einzelpersonen hätten zu großen Einfluss auf die Regierungstätigkeit. Also ich gehe davon aus, der Schweizer Bevölkerung ist bewusst, dass Geld ein Machtfaktor ist und Einfluss hat.
Spannend sind die Antworten ja auch bei der Frage, ob es verboten werden sollte, dass Unternehmen, politische Parteien, Kandidaten finanziell unterstützen. Dort sind die Antworten sehr konzentriert. 13% finden, das geht gar nicht und rund 1/4 unterstützt ein solches Verbot. Wie erklären Sie sich diese Polarisierung?
In der Tat, also so insgesamt sagen 45% der Schweizer Bevölkerung, Unternehmen dürften Parteien und Politiker nicht finanziell unterstützen. Das ginge natürlich ziemlich weit, ein solches Verbot. Lobbying ist nichts Schlechtes per se. Es ist legitim und für die Demokratie sogar wichtig. Es ist aber sehr wichtig, dass beim Lobbying Transparenz herrscht und nicht im Schatten Fäden gezogen werden, die eigentlich an die Öffentlichkeit gehörten und damit die vorgesehenen Gefäße für die politische Meinungsbildung umgangen werden.
Es gibt ja inzwischen eine Liste, wo ParlamentarierInnen veröffentlichen müssen, welchen Personen sie Zutritt zum Bundeshaus gewährleisten zum Beispiel. Was gibt es denn für andere Möglichkeiten, um dieses Lobbying eben transparenter zu machen, konkrete Massnahmen?
Nationale Politikerinnen und Politiker sollten ihre Interessenbindungen offenlegen. Letzteres basiert auf freiwilliger Basis. Das wird nicht kontrolliert, da hat auch niemand Sanktionskompetenzen. Wir sind der Meinung, wir sollten wissen, wer wem wie viel bezahlt. Das kann man erreichen über entsprechende öffentlich zugängliche Register.
Herr Vorsticht, in der Umfrage auch, dass die Hälfte der Befragten der Meinung ist, Korruption werde so selten gemeldet, weil die Leute Angst haben vor den Konsequenzen. Wie interpretieren Sie das?
Da geht es ums Whistleblowing. Auch das deckt sich mit unserer Einschätzung. Wir haben einen ungenügenden Schutz. Das ist natürlich ein sehr problematischer Zustand. Whistleblowing ist nämlich für die Aufdeckung von Korruption sehr wichtig. Und diese Whistleblowerinnen und Whistleblower, die riskieren heute sehr viel. Kündigung, gesellschaftliche Ächtung, je nachdem sogar Strafverfolgung. Und das ist der Schweizer Bevölkerung bewusst. Die meisten meinen, wir müssten melden, das sei sehr wichtig. Mehr als die Hälfte sagt aber, dass nicht gemeldet würde aus Angst vor den Konsequenzen. Das muss uns alarmieren.
Martin Hilti ist Geschäftsführer von Transparency International Schweiz. Ein Link zum Global Corruption Barometer gibt's auf unserer Webseite rabe.ch.
Rabe Info.
Alles begann vor 10 Jahren, als in Mexiko 65 Minenarbeiter verschüttet wurden. Niemand kümmerte sich um die Bergung der Opfer, niemand kümmerte sich um die Angehörigen. Deshalb wurde die Organisation Familia Basta de Conchos gegründet. Sie wollte erreichen, dass die toten Minenarbeiter geborgen werden. Inzwischen kämpft die Organisation auf breiter Front für mehr Sicherheit in den Kohleminen. Das mexikanische Kohleabbaugebiet liegt im Norden Mexikos, nahe der texanischen Grenze, kontrolliert von der Drogenmafia, korrupten Politikern und Konzernen. Entsprechend gefährlich ist die Arbeit von Christina Auerbach. Morgen spricht sie an der Uni Tobler in Bern. Wilmaral hat sie im Rabe-Studio empfangen.
Christina Auerbach, vor 10 Jahren haben Sie die Organisation Familia Basta de Conchos mitgegründet. Nach einem Unfall in einer Mine, der 65 Opfer forderte, was genau passierte damals, vor 10 Jahren?
La mina pertenece a Grupo México, de capital mexicano.
Die Mine gehört dem mexikanischen Konzern Grupo México. Der hätte die Mine schon längst stilllegen müssen, weil es gab weder eine ausreichende Belüftungsanlage noch ausreichend Sicherheitsvorkehrungen, um noch tiefer zu graben. Sie taten es trotzdem und im Februar 2006 gab es eine Methangasexplosion. 65 Mitarbeiter wurden verschüttet, aber nur 2 wurden geborgen. Der Konzern Grupo México meinte, man könne die Opfer nicht suchen, weil das Wasser vergiftet sei mit dem HIV-Virus und Tuberkulosebakterien und dass sich die Leute bei den Bergungsarbeiten vergiften würden, ihre Familien anstecken würden und am Schluss das ganze Dorf. Wie in diesen amerikanischen Filmen, wo sich alle anstecken und sterben.
Ellos a sus familias y sus familias a poblaciones enteras. Era como esas películas gringas, donde al final solo sobrevive el editor. Todos iban a morir.
Sie haben gesagt, das Unternehmen habe die Suche nach den Toten eingestellt, aus Angst vor weiteren Opfern. Warum ist das Ihrer Meinung nach nicht gerechtfertigt?
Bueno, uno no puede aceptar como verdadero que una empresa diga que es peligroso porque el agua está contaminada de VIH, ¿no? Porque eso es una falsedad.
Also erstens, dass die Mine mit HIV vergiftet sei, stimmt schlicht und einfach nicht. Unternehmen und Regierungen argumentierten, man wolle nicht Menschenleben riskieren, um Tote zu bergen. Aber Menschenleben riskieren, um Kohle zu bergen, das ist okay? Es ist das Gleiche, ob man einen Tunnel baut für Kohle oder für die Bergung der Toten. Wenn es ihnen um Sicherheit ginge, gäbe es keine Minen mehr.
Si fuera realmente la preocupación de ellos el no arriesgar la vida de los mineros, no habrían minas de carbón.
Ihre Organisation vertritt knapp 600 Angehörige von Opfern von Basta de Conchos vor der Interamerikanischen Kommission für Menschenrechte. Ist das nun ein besonders gravierender Unfall oder passieren solche Unfälle öfters in den Minen?
Claro, de cuando empieza la minería en Coahuila hasta Basta de Conchos, nosotros tenemos registrados más o menos 3.000 mineros muertos.
Seit Beginn vom Kohleabbau im nordmexikanischen Bundesstaat Coahuila sind sicher rund 3.000 Mitarbeiter gestorben. Und wir gehören nicht zu den großen Kohleförderern wie Kolumbien, China oder die USA.
Was ist denn das Hauptziel der Organisation Familia Basta de Conchos? Wollen Sie, dass die Minen geschlossen werden oder dass die Sicherheit und Arbeitnehmerrechte respektiert werden?
Yo creo que ese es un tema siempre muy controvertido. Bueno, después de Basta de Conchos.
Das ist eine schwierige Frage. Nach dem Unglücksfall in Basta de Conchos war das Ziel, aufzuzeigen, dass das kein Unfall war, sondern die Folge unverantwortlicher Geschäftspraktiken und miserabler Sicherheitsvorkehrungen. 2012 wurde unsere Organisation von der Regierung als vollwertiger Verhandlungspartner anerkannt, obwohl wir keine Minengewerkschaft sind. Es gibt keine Minenarbeiterinnen und wir sind mehrheitlich Frauen in der Organisation. Nun aber konnte ich mit Vertreterinnen des mexikanischen Arbeitsministeriums die Minen kontrollieren. Das war sehr wichtig, weil die Minenbesitzer die Behörden nicht mehr schmieren konnten.
Entonces te cobraban, haz de cuenta, 1,000 euros, lo que sea. Era como una lista de precios y todo lo que no tenías, pues te lo iban sumando y ese dinero te lo pagabas como corrupción para no ser inspeccionado. Entonces, por eso es que habían tantos muertos.
Es gab eine Art Preisliste und je schlechter die Sicherheitsvorkehrungen waren, desto mehr Schmiergelder mussten die Minenbesitzer zahlen, damit sie nicht kontrolliert wurden. Deswegen gab es so viele Tote. Seit wir mitgehen, hat sich die Unfallrate um 97% verringert. Es gibt nicht mehr 30 Tote jährlich, sondern nur noch 1 bis 3 Tote.
Die Arbeit, die Sie machen, Christine Auerbach, ist sehr gefährlich. Sie wurden schon oft bedroht und auch verfolgt. Wie gehen Sie damit um?
Bueno, cuando yo llegué a la región carbonífera a vivir ya y de plano, de tiempo completo, vivo en un pequeño pueblo minero. Que los, la gente de los demás pueblos se burla, dicen que está tan feo que hasta el arco iris sale en blanco y negro ahí.
Die Situation hat sich schon stark verbessert inzwischen. Als ich ankam in diesem kleinen Minenstädtchen, die Leute von den Nachbardörfern sagen, es sei so hässlich, dass der Regenbogen hier schwarz-weiß sei. Also als ich dort ankam, regierte das Drogenkartell Los Zetas mit enormer Brutalität. Coahuila ist eine wichtige Transitregion für den Drogenhandel. Und als ich einen Minenunfall mit 15 Toten untersuchen wollte, sagten mir die Behörden, die Mine gehöre der Zeta, ich solle dort nicht hingehen. Ich ging trotzdem und es stellte sich heraus, dass die Mine einem Ex-Gouverneur gehörte. Ich ging zur nächsten, sie sagten mir, nein, nein, geh nicht. Und wieder gehörte die Mine irgendeinem Politiker. Die Besitzer sind Politiker der regierenden Partei der institutionellen Revolution, PRI. Früher brauchten sie die Kohle für die Eisenbahnen, heute für die Stromversorgung. Und die Stromkonzerne gehören ebenfalls der PRI.
Se genera con este carbón el 10% de la electricidad del país. Pero la empresa que compra el carbón, la Comisión Federal de Electricidad, también es del gobierno.
Mit all den Drohungen und Angriffen, wie entscheidet ihr, ob ihr eine Aktion durchführt, ob ihr eine Inspektion durchführt, ob ihr euch öffentlich äußert oder eben nicht?
Pues mira, ya tengo 10 años trabajando con mineros y con las familias mineras.
Ich selber komme nicht aus einer Minenarbeiterfamilie. Ich hatte keine Ahnung vom Kohleabbau. Aber was ich sah, als ich nach Basta de Conchos kam, brach mir das Herz. Und nach 10 Jahren sehe ich Fortschritte. Inzwischen haben die Minenbesitzer und der Gouverneur so viel Angst vor mir wie ich vor ihnen. Wir sehen uns, bekämpfen uns zwar, sind aber stets vorsichtig. Natürlich sind sie sehr viel mächtiger als ich. Aber mein persönlicher Erfolg ist, dass es nun junge Frauen gibt, die das Gleiche tun wie ich. Zwar wird es wohl weiterhin Unfälle geben, aber es wird nicht mehr wie früher, weil heute gibt es Mütter, Töchter und Söhne, die sich einsetzen für die Rechte der Minenarbeitenden und den Schutz der Umwelt.
Porque ahora hay jóvenes, hay mamás, hay hermanos que se están involucrando en el tema de la minería y sobre todo en el tema del daño ambiental por la minería.
Christine Auerbach ist Mitgründerin der mexikanischen Organisation Familia Basta de Conchos. Morgen Donnerstag spricht sie an der Universität Tobler in Bern auf Einladung von Peace Brigades International PBI. Alle Infos zur Veranstaltung Gewalt in Lateinamerika gestern und heute gibt's im Netz auf der Homepage von PBI. Den direkten Link gibt's auf unserer Homepage rabe.ch beim entsprechenden Beitrag.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Das war das Rabe Info vom Mittwoch, den 16. November. Auf der Webseite rabe.ch gibt's Podcasts, alle Infosendungen zum Nachhören sowie Videos, Fotos und weiterführende Links. Das nächste aktuelle Rabe Info gibt's morgen wieder, wie immer um 11. Dann geht es im Info unter anderem um das Kulturwissen der Berner Stapi-Kandidierenden. Wir machen mit den neuen Kandidierenden das Rabe Kulturquiz. Falls ihr selber auch herausfinden wollt, ob ihr das Zeug zum Stapi habt, dann könnt ihr schon jetzt auf rabe.ch ebenfalls beim Stapi Kulturquiz mitmachen. Beigetragen zum heutigen Info haben Lydia Huckebrink und Will Marall. Am Mikrofon verabschiedet sich Katrin Hiss. Merci fürs Zuhören. Habt einen guten Tag.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcasts.